Es gab tausende Arten zu sterben. Die meisten waren natürlichen Ursprungs oder Unfälle. Und dann gab es gewaltsame oder brutale. Menschen wurden erstochen, erschlagen, erwürgt, ertränkt oder erschossen. Manchmal geschahen noch weitaus schrecklichere Dinge. Manchmal dauerte es. Romina kannte das alles nur vom Hörensagen oder aus Filmen und Serien. Sie war 22 Jahre alt und hatte mit dem Tod bisher noch nichts zu tun gehabt. Als sie in dieser eiskalten Dezembernacht nach Hause ging, ahnte sie nicht, dass sich ihr Erfahrungshorizont in Kürze dramatisch erweitern sollte. Sie trug gefütterte weiche Stiefel und eine knallrote Daunenjacke, die deutlich dicker war als die Schminke in ihrem Gesicht. Die Plateau-Heels und die anderen Sachen, die sie beim Lapdance trug, hatte sie in einer Plastiktüte verstaut, die über ihrem Handgelenk hing. Die Hände hatte sie tief in den Taschen vergraben, die Schultern gegen die Kälte hochgezogen. Hamburg war nicht freundlich im Winter und St. Georg in der Nacht still und einsam wie eine schweigende, ganz in Schwarz gehüllte Witwe. In Rominas kleinem Apartment in Wilhelmsburg, für das sie monatlich eine horrende Summe bezahlen musste, war es nicht anders. Kalt, einsam und dunkel. Es gab nur ein Fenster zum Hinterhof, aus dem man auf graue Fassaden schaute. Klar, sie hatte einen deutlich besseren Job gehabt, nachdem sie endlich volljährig und auf eigene Faust aus Sofia abgehauen und nach Deutschland gekommen war. Und sie hatte in einer deutlich schickeren Wohnung gelebt als jetzt. Aber sie war rausgeflogen aus dem Job und dem Apartment, nachdem das mit den Drogen losgegangen war. Fredo, der das Puppet-Haus führte, hatte das mit dem Crack ziemlich schnell gemerkt, Romina ein paar geknallt und gesagt, er habe ihr x-mal erklärt, dass sie mit dem Scheiß nicht anfangen soll und er in seinem Laden keine Mädchen dulde, die auf Drogen sind, ob er eigentlich Chinesisch redete. Danach war sie auf dem Straßenstrich gelandet und hatte Trucker und Außendienstler im Wohnmobil auf Parkplätzen bedient. Einstieg mit einem 20er, Endstation mit 22, ja, und das war dann erst recht nicht ohne Drogen auszuhalten gewesen. Trotzdem hatte sich Romina oft verflucht, denn im Puppethaus hatte sie es gar nicht so schlecht gehabt, echt nicht. Zudem war sie nicht blöd und verstand, dass sie in einem Teufelskreis steckte. Alles Geld, das sie einnahm, ging für die Miete der versifften Wohnmobile und das Crack drauf. Das würde so lange weitergehen, bis sie entweder auf Heroin umsattelte und mit einer Überdosis tot umfiel oder durch das Dope kaputt ging, hässlich wurde und man sie wegwarf wie eine ausgelutschte Zitronenhälfte. Für so ein Leben war sie nicht nach Deutschland gekommen. Also hatte sie sich das mit dem Crack abgewöhnt. Einmal durch die Hölle und wieder zurück. Aber sie hatte es innerhalb von 3 Monaten geschafft. Schließlich war sie nochmal zu Fredo gegangen, um ihm zu versichern, dass sie clean war und ihn anzuflehen, wieder bei ihm arbeiten zu dürfen. Seine Antwort war, dass sie sich mal nicht vorstellen solle, dass das so einfach wäre. Vielleicht woanders, aber bestimmt nicht hier in Hamburg. Er hatte dennoch ein gutes Herz gehabt. Alte Schule, wie man so sagt. Außerdem war Romina hübsch und hatte anfangs guten Umsatz gemacht. Weswegen Fredo sich schließlich durchrang, mit Goran vom Wohnmobilhafen telefonierte und sich auf eine Summe für Romina verständigte, für die er sie zurückkaufte. Und jeden Cent davon, machte Fredo Romina deutlich, jeden einzelnen Cent würde sie abarbeiten müssen, bevor man wieder über eine hübsche Wohnung reden könne. Tja, aber sie war auf dem besten Weg, sich wieder hochzuarbeiten. Und selbst in dem dunklen Apartment in Wilhelmsburg war es immer noch besser als in dem Loch am Wohnmobilhafen oder in den kalten, klapprigen Karren auf den grauenhaften, seit Jahren von tausenden Menschen durchgefickten Schaumgummimatratzen. Von daher... Romina ging durch die lange Reihe, die am Bahnhof in den Heidi-Kabel-Platz am Unsorg-Theater und am Deutschen Schauspielhaus mündete. Am Steintorplatz würde sie dann in die U-Bahn steigen, die sie zu den Wohnblocks brachte. Sie überlegte, ob sie sich unterwegs einen Döner oder irgendetwas anderes zum Mitnehmen besorgen sollte, das sie zu Hause aufwärmen konnte. Natürlich hatten nachts um 3 nicht mehr viele Läden geöffnet, nur die üblichen Verdächtigen. Ja, Döner wäre gut, dachte sie und zischte Shit, als sie fast in eine große Pfütze gelaufen wäre, die mit Schneematsch gefüllt war. Na toll, da hätte sie sich fast ihre hellen Wildleder-Axt ruiniert und das waren echte und keine für 20 Euro. Sie stoppte kurz und checkte die Stiefel. Alles okay? Fragte eine Stimme hinter ihr. Romina hatte gar nicht mitbekommen, dass da jemand war. Kein Auto unterwegs, kein Mensch, hatte sie gedacht. Sie drehte sich um und sah den Mann, der freundlich lächelte und keinerlei Gefahr signalisierte. Irgendein Nachtschwärmer, der aus einem Club kam, oder einer, der nicht schlafen konnte. Zum Glück musste man nicht mehr automatisch um sein Leben fürchten, wenn eine nachts jemand ansprach. Die Straßen waren wieder sicherer geworden, nachdem dieser Serienmörder verschwunden war, vor dem alle Angst gehabt hatten, weil auch Prostituierte auf seiner Liste standen. Auch Fredo war wieder ruhiger und lief nicht mehr dauernd mit einer Pistole herum. Dennoch hatte Romina natürlich CS-Gas in der Tasche und ein Rasiermesser, das man einklappen konnte. Die Jungs in Sofia hatten ihr erzählt, dass das besser sei als ein Butterfly und den Nachteil, nicht damit zustechen zu können, durch Schärfe wettmachte. »Alles okay, danke, blöde Matschpfütze«, sagte Romina mit ihrem schweren rumänischen Akzent und überprüfte nochmals die Stiefel. »Prima«, erwiderte der Mann. Romina blickte kurz zu ihm und wollte etwas anmerken. So weit kam sie aber nicht, weil der Mann eine umgedrehte Maglite in der Hand hielt und damit ausholte. Bevor Romina reagieren konnte, traf sie das stumpfe Ende des harten Stahlstabs wie ein Schlagstock im Genick. Ein Tritt in den Magen raubte ihr die Luft, um nach Hilfe zu schreien. Ein zweiter Hieb mit der Maglite erwischte sie mitten auf der Stirn. Sterne tanzten, Blut floss. Sie bekam noch mit, wie sie unter den Armen gepackt und einige Meter mitgeschleift wurde und hörte, dass der Mann sagte, ein Glück, das mit der Pfütze wäre schade um die schönen Boots, aber eigentlich egal, du wirst sie eh nicht mehr brauchen. Sie hörten Eiszeit für Beck von Tom Voss, gelesen von Wolfgang Wagner, ein Hörbuch des Argon Verlags.